Hallo und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan.
Und ich bin Nadja.
Und jetzt haben wir heute die letzte Folge der Staffel. Und wir haben unseren Stammgast natürlich wieder dabei, den Alexander Rabe, Geschäftsführer vom Eco-Verband, Verband für Internetwirtschaft. Und er bringt uns ja immer spannende Einblicke über das Jahr oder vielleicht auch voraus, was das kommende Jahr uns bringen könnte. Und ist immer am Nerv der Zeit und er ist letztendlich immer an den Personen im der Unternehmen als auch an der Politik dran. Und das ist immer sehr spannend, von ihm einfach mal aus erster Hand mitzubekommen, was da passiert ist, was vielleicht passieren sollte, ja, weil er vielleicht mal gerade wieder genervt ist, dass es in Deutschland nicht so läuft, wie es eigentlich hätte sein können. Und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auf dich, Alex, und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch wieder dabei sein zu dürfen. Hallo.
Hallo, schön, dass du da bist.
So, Alex, du warst ja schon immer dabei bei uns und es gibt ein paar Themen, die wir gerne anreißen wollen würden natürlich. Und für mich persönlich, sage ich mal, ist ein Thema KI, ja, was in aller Munde war, ist und sein wird. Ich persönlich, als auch in meinem Freundeskreis, nutze viele ChatGPT, ja, also als es dann auf einmal auf die Menschen losgelassen wurde, gab es so einen Peak und alle halt wollten es mal probieren und testen etc. Manche kamen damit klar, manche haben es nicht verstanden, manche wüssten nicht, warum man was bezahlen muss, warum man was frei bekommt, was die verschiedenen Versionen drin haben etc. Und was eigentlich echt der Vorteil sein ist oder ob man sich 100% darauf fokussieren soll und vertrauen soll oder ob es doch noch ein bisschen die menschliche Gewalt braucht. Ja, aber aus deiner Perspektive, KI, OpenAI, ChatGPT, alles so Buzzwords, die rumkursieren, wie hat es die Digitalwirtschaft, die Internetwirtschaft in Deutschland so aufgenommen?
Künstliche Intelligenz ist seit Jahren getrieben eben aus der Internetwirtschaft heraus ein Produkt, ein Service, eine Technologie, die wir schon lange nutzen. Das beginnt, das können wir alltäglich sehen mit Navigationssystemen im Auto, das haben wir im medizinischen Umfeld. Und es nimmt zunehmend Platz ein, eben auch in Sachen Effizienzsteigerung innerhalb der innerbetrieblichen Aktivitäten. Und du hast ja schon richtig gesagt, mit den Produkten von ChatGPT, also der generativen KI beziehungsweise eben großen Large Language Models, wie wir sie nennen, also großen Sprachmodellen, die Einzug gehalten haben, glaube ich, wurde wirklich jeder gewahr, welche Potenziale dahinter stecken, mit welcher Macht diese Technologie uns unterstützen kann, zukünftig zu wirtschaften, aber auch unser gesellschaftliches Miteinander nochmal in eine neue Dimension zu transferieren. Und wir wären ja nicht in Deutschland, wenn wir nicht die bekannte German Angst in Sachen Technologie hätten. Und das führt eben genau dann wieder zu den Diskussionen, die wir auch in ganz vielen anderen Feldern schon immer wieder hatten. Ist das gut? Darf das sein? Was passiert, wenn? Und das sind natürlich Fragestellungen, wo man sagt, ja, die sind berechtigt, aber lasst es uns versuchen. Denn wir sehen in vielen Regionen dieser Welt, welche Effizienzsteigerungen möglich sind, welche neue Geschäftsmodelle damit einhergehen und wie auch bestehende Geschäftsmodelle auf diese Art und Weise transformiert werden können und völlig neue Wertschöpfungsketten entstehen können. Wir haben im Sommer diesen Jahres 2024 eine repräsentative Umfrage mit dem Survey-Institut in Sachen Nutzung und Einschätzung von KI als Schlüsseltechnologie, aber auch als Querschnittstechnologie gemacht. Und das Ergebnis war leider eben, wie schon eben angedeutet, ein wenig ernüchternd. 33% der deutschen Unternehmen setzen KI weder ein noch, und das finde ich viel schlimmer, haben Pläne zur Implementierung einer solchen Technologie und 25% der Unternehmen befinden sich noch in einer Evaluationsphase. Das ist wichtig, dass man sich natürlich einen Plan macht. Ja. Es darf nur nicht dazu führen, dass wir am Ende 60% deutscher Unternehmen haben, die mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun haben wollen. Das zeigt, es braucht viel Aufklärungsarbeit, auch der Potenziale. Ich glaube, das findet schon statt. Was wir aber eben auch brauchen, ist ein regulatorischer Rahmen, der einem das Gefühl gibt, das ist okay, wenn ich künstliche Intelligenz in meinem innerbetrieblichen System einsetze und ich befinde mich nicht gleich mit einem Bein sozusagen strafrechtlich relevant, weil ich Datenschutzverstöße begangen habe oder Mitarbeiterpartizipation irgendwie möglicherweise ignoriert habe und was da so alles diskutiert wird. Ich glaube, wir sollten dieser Technologie, wie auch aller Technologien, eine Chance geben. Und an den Stellen, wo wir merken, es gibt ein Problem, die Regulierung auch anwenden. Und ich glaube, so müssen wir kommunizieren. Denn wir haben ja jetzt schon ein AI Act und wir sind natürlich auch schon in der nationalen Umsetzung. Und da können wir jetzt eben auch nur hoffen, dass wir nicht dieselben Fehler machen wie damals bei der Datenschutzgrundverordnung, dass wir zwar einen europäischen Rahmen in der Regulierung haben, aber dann jedes Land in Europa eigenständig reguliert und Deutschland nochmal mit 16 Landesdatenschutzbehörden plus einem Bundesdatenschutzbeauftragten dem Ganzen nochmal so ein extra Spin gibt. Das wäre wirklich fatal.
Aber du sprichst ja mit den Herrschaften von erster Hand letztendlich aus der Politik. Wie sehen Sie denn das? Also die haben ja grundsätzlich, ob aktiv oder passiv, das Thema DSGVO miterlebt. Ne? Also haben sie aus, ich sag's dir mal ganz frech, aus den Fehlern gelernt?
Wir haben natürlich in Deutschland den Föderalismus als strukturelle Herausforderung. Und ich glaube, das wird immer prägnanter, dass gerade im Bereich der Digitalisierung diese Art von Klein-Klein kontraproduktiv ist. Dennoch ist das ein Faktum, wenn wir hier ran wollen, kennt man, das hat Verfassungsrang, wenn hier neue Verantwortlichkeiten zentraler gestaltet werden sollten. Und ich glaube, davor hüten sich momentan viele der Verantwortlichen. Wir haben aber auch, und das ist so ein bisschen meine große Hoffnung, eine neue Datenschutzbeauftragte, die jetzt jüngst ins Amt berufen wurde und wer zum einen ihrer bisherigen Karriere ein wenig gefolgt ist, zum anderen auch jetzt gesehen hat, wie sie in der Bundespressekonferenz ihr Amt verstanden hat. Da baue ich ein bisschen drauf, dass dieser Spirit einer Bundesdatenschutzbeauftragten auch in den verschiedenen Landesdatenschutzbehörden aufgegriffen wird und man eher die Chancen versucht eben zu gestalten und an den Stellen, wo es natürlich ein Problem ist, auch die Regulierung umzusetzen. Das ist mitnichten anders gewollt, aber wir suchen halt eine Einheitlichkeit und ich hoffe einfach, dass wir da einen neuen Spirit reinbekommen, aber es wird uns noch in diesem und im nächsten Jahr begleiten, denn wir sind jetzt auch in der nationalen Umsetzung und brauchen die dazugehörigen Behörden. Und es werden jetzt die ersten Fälle sozusagen herangetragen, diskutiert und evaluiert. Und dann werden wir sehen, welchen Impact das wieder auch dann auf den deutschen Mittelstand beispielsweise hat. Und ich wünschte mir einfach nur, dass wir ein bisschen positiver diesmal rangehen.
Du hast es ja schon mehrmals erwähnt, das Thema Effizienzsteigerung. Ja? Also ich meine, wir reden auf der einen Seite über Personalmangel, ja, und wir finden in der Rekrutierung kaum Leute, die fachlich vielleicht so sind, die man vielleicht in gewissen Abteilungen und Branchen braucht. Auf der anderen Seite gäbe es die Chance, mit der Unterstützung von KI dem entgegenzuwirken. Aber dann hast du auch wiederum richtig gesagt, diese German Angst, ne? Also man ist ja grundsätzlich vorsichtig, ja. Und das ist auch richtig so, weil wenn man sich ein paar, ich glaube, in unserem Alter haben wir schon mal ein paar Filme gesehen, die uns gesagt haben, was könnte passieren, wenn wir der Maschine die Macht übergeben, ja. Und dementsprechend verstehe ich es auch, dass man vorsichtig ist. Selbst Elon Musk meinte, der nächste große Krieg wird Mensch gegen Maschine sein und nicht Mensch gegen Mensch. Ob das so kommen wird, sei jetzt mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist das letztendlich eine Chance für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und jetzt reden wir auch über die Online-Händler und Händlerinnen, die ich teilweise auch schon kenne, die das schon nutzen, um Texte, Bilder und letztendlich SEO-optimierte ihre Produkte zu verkaufen im Internet, nutzen. Aber warum es die breite Masse nicht schafft, es zu adaptieren. Ich meine, wir gehen ja alle auf Veranstaltungen, wo immer auf der Bühne steht irgendeiner aus der KI-Welt, der das auch gerne erzählt und auch positiv erwähnt und sagt, hey, ihr könnt das und das, hier gibt es eine Skalierungschance, hier ist eine Chance der Umsatzsteigerung und so weiter und so fort. Und grundsätzlich, all in all, würde es ja die deutsche Wirtschaft wirklich nur nach oben befördern. Und das in diesem Zusammenhang denke ich mir, dass diese gewissen Learnings vielleicht auch bei dem kleinen und mittelständigen Unternehmen noch ankommen muss. Ich habe das Gefühl, dass immer die Großen alles schnell machen und mitnehmen und gucken. Aber woran liegt es, dass es immer bei den KMUs am Ende hakt? Nicht bei der Masse, aber bei vielen.
Ich denke zum einen den kulturellen Rahmen, den du jetzt schon gerade auch mit den dystopischen Science-Fiction-Modellen angerissen hast. Das ist glaube ich, tief in unserem gesellschaftlichen Background verankert, dass Technologien sozusagen Dual Use sind und wir da immer genau hingucken müssen, dass wir nicht die Kontrolle verlieren. Also wir sind offensichtlich, mindestens in Deutschland, allerdings in Europa hat es verschiedene Ausprägungen, gibt ein paar interessante Untersuchungen diesbezüglich, wirklich nicht das die technologieoffenste Region dieser Welt und das schon seit Jahrzehnten. Also es ist nicht das erste Mal. Und wie gesagt, du kannst geschichtlich bis zum Buchdruck dir anschauen, dass damals eben auch schon der Untergang des Abendlandes irgendwie mit einherging, dass man Monopole sozusagen des Wissens aufgegeben hat und in die Breite gesetzt hat. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Daraus entstehen auch solche dystopischen Ableitungen in Sachen künstlicher Intelligenz. Diese Singularität, die auch gerade in der Westküste Amerikas oft von einer gewissen Technikklientel befördert wird, ich sehe die nicht. Weil ich glaube, wenn wir das abschichten, worüber wir reden technologisch, sprechen wir von großen Sprachmodellen, die sind so gut wie das, was du reinkippst. Ja? Und da müssen wir erstmal uns öffnen, regulatorisch auch öffnen und nicht sofort versuchen, mit dem Hammer draufzugehen, dass wir mit guten Daten bessere Sprachmodelle entwickeln, die dann eben eingesetzt auch in den Unternehmen zu diesen besagten Effizienzsteigerungen führen. Ich glaube, in einem unserer vorherigen Podcasts hatte ich auch mal eine Studie, die ECO mit Arthur D. Little zusammen aufgesetzt hat, mittlerweile schon glaube ich 3 Jahre her, aber die sagte halt, wenn du in Deutschland künstliche Intelligenz flächendeckend gesamt einsetzt, also alle Potenziale, die es denn gibt, auch wirklich nutzt, hätten wir einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von über 13%. Das ist immens.
Ja. Ja,
so, wir sind weit entfernt davon, irgendetwas flächendeckend einzusetzen. Und da müssen alle sozusagen wirklich mal ein bisschen mehr die Chancen in den Mittelpunkt stellen und deswegen war ich jetzt auch gerade dabei, wenn es denn soweit ist, in der Umsetzung dieser Gesetze, dass dann auch die Landesdatenschutzbehörden etc. pp. Mal sich vielleicht der Sache wirklich öffnen und einfach sagen, war das jetzt echt ein Problem? Ist das jetzt ein Problem? Oder sollte ich mich auch mal mit meinen Kollegen abstimmen, wie die das bewerten, damit wir mal dann in Hamburg nicht ein anderes Urteil haben als in Bayern? Wir drehen uns an dieser Stelle immer wieder um uns selbst. Wir wollen den digitalen Binnenmarkt, wir wollen im internationalen Wettbewerb der Digitalisierung, wo es große Player im asiatischen Raum gibt und noch größere Player im transatlantisch-amerikanischen Raum gibt, wollen wir in Europa mitspielen. Und wir haben auch die Potenziale, wir haben die Kraft, wir haben die Köpfe, wir haben die Innovationen, die Patente. Lasst es aber uns doch auch dann skalieren. Und das funktioniert Nummer eins, wenn wir unsere Mitgliedstaaten einheitlich befähigen, solche Produkte auf den Markt zu bringen.
Glaubst du, dass es vielleicht auch daran liegt, um auf deine Umfrage zurückzukommen, dass ich habe manchmal das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, was versteckt sich eigentlich hinter KI? Was ist denn das eigentlich?
Ja.
Dieses ChatGPT, wir hatten jetzt eine Tagung, da haben wir das Thema auch gehabt, um da so ein bisschen Informationen reinzubekommen. Also ich glaube, viele denken so, was steckt da eigentlich dahinter? Kann ich das überhaupt nutzen? Ist das ein konkretes Produkt oder was ist das für eine Technologie? Ne? Nicht jeder hat so einen technologischen Sachverstand, um das sofort einschätzen zu können. Fehlt es vielleicht an Informationen noch oder an Aufklärung?
Das ist definitiv ein komplexer Ansatz, denn ChatGPT als großes Sprachmodell ist ja sozusagen ein Element beispielsweise der generativen KI und andere Elemente wieder im Machine Learning Bereich, von denen wir ganz wenig vielleicht sogar nur mitbekommen, weil sie wirklich im Hintergrund als Blackbox laufen, Prozesse optimieren, Antworten optimieren, gibt es ja auch. Und wie gesagt, ich glaube, danke ChatGPT, dass dieses Thema als Hype wieder auch in die Mitte der Gesellschaft kam, weil ein bisschen so wie mit dem iPhone habe ich so das Gefühl, 2008, da wurde auf einmal allen klar, wie man ins Internet kommt. Ne? Also das war auch wirklich nochmal ein ganz anderer Boost in Sachen mobile Internetnutzung als das, was wir vorher erlebt haben. Und so ist das hier mit ChatGPT auch, aber genau was du eben sagst, unter KI versteht man natürlich deutlich mehr und es sind definitiv verschiedenste Anwendungsszenarien, die wir hier im Blick behalten müssen. Und das mag überfordern, vielleicht mag schon teilweise der Begriff künstliche Intelligenz überfordern, wenn wir uns eben angucken, wie die letzten Jahrzehnte über die besagten dystopischen Science-Fiction-Filme geprägt wurden.
Aber genau.
So ist es nun mal, das ist das Label, unter dem wir laufen. Die Algorithmen, die es hier auf der Ebene gibt, die einzusetzen sind, die muss aber auch nicht jeder verstehen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man aber sagt, Digitalisierungstechnologien in meinem Unternehmen eingesetzt, bringen einen Mehrwert. Ich schaue mich um, welche Prozesse sich dafür eignen. Ich suche mir Partner, mit denen ich individuell auf meine Bedürfnisse eingehen kann und die mir vielleicht sogar am Ende noch mit einer juristischen Expertise das Gefühl vermitteln, ich bin hier auf dem richtigen Weg und das ist okay, was ich hier tue, wenn ich digitale Transformation betreibe. Das wird uns helfen, aber genau das brauchen wir. Wir bräuchten Whitelisting seitens der Datenschutzbehörden beispielsweise und aber auch der Politik, dass wir an dieser Stelle auch, was dann Mitarbeiterpartizipation betrifft, bei der Einführung solcher Technologien. Wir haben in vielen Produkten, die wir heute nutzen, schon überall Elemente künstlicher Intelligenz integriert. Und warum muss es denn dann einem Unternehmen in Deutschland schwer gemacht werden, wenn er eigenständig, individuell versucht, diese Technologie zur Optimierung seiner Betriebsabläufe noch besser einzusetzen? Da will ich hin, dass wir da so ein Level Playing Field bekommen und sagen, okay, also wie du es gerade sagtest, wenn die großen Unternehmen das doch flächendeckend ausrollen, warum machen wir es kleinen Unternehmen schwierig mit irgendwelchen Spezialregelungen, die sie im Zweifel auch manchmal noch nicht wirklich, also die regulatorischen Rahmenbedingungen noch nicht mal wirklich durchdrungen haben. Aber du hörst es in den Medien, du siehst, jeden Tag wird über den AI-Act und die KI-Regulierung gesprochen, du kriegst solche Bilder in den Kopf gemalt von Singularitäten oder die KI übernimmt die Zukunft. Also da haben wir einiges zu tun und wir haben neulich auch mit einem unserer Unternehmen versucht, mal mit den Firmen wie Bosch, wie Siemens, wie Böhringer Ingelheim mal in die Unternehmen zu gehen und zu zeigen, wie macht ihr das? Wo nutzt ihr das? Wie werden hier in der Forschung die Medikamente optimiert? Was für einen Vorteil hat das auf einmal? Wie schnell sind die Prozesse gegangen? Oder wie könnt ihr das Wissensmanagement in solchen großen Konzernen optimieren? Oder wie laufen intelligente Kamerasysteme, die überall dann in den Automobilen eingesetzt werden und so weiter? Und ich glaube, da müssen wir hin, sehr konkret zu zeigen, neben ChatGPT, wo steckt überall künstliche Intelligenz drin, was bringt das und vielleicht nimmt das dann einfach so ein bisschen.
Ja, das glaube ich schon. Ja, es ist einem gar nicht klar, in welchen Produkten das überall schon drinsteht. Ich glaube, das würde auch für ein bisschen Entspannung sorgen bei denen, die da ängstlich gegenüber sind.
Ja, und ein zweiter Aspekt, ich meine, darüber haben wir auch immer gerne gesprochen, das Thema Bildung. Wie kriegen wir sozusagen die neuen Macher und Gestalter der digitalen Welt in Deutschland fokussiert an den Staat, ist aber genau dasselbe Trauerspiel, wie das, was wir eben gerade bei kleinen mittelständischen Unternehmen hatten. Auch da haben wir nochmal jetzt im August diesen Jahres eine Umfrage gemacht. Da sehen die Zahlen noch viel schlimmer aus. Wir haben 60% der Befragten werten den KI-Einsatz als Unterstützung und auch als Inhalt sozusagen als negativ. Also künstliche Intelligenz und Schule, das ist noch mal eine Schippe drauf zu dem, was wir gerade eben im Bereich künstliche Intelligenz und deutsche Wirtschaft gehört haben. Damit machen wir es uns natürlich ganz besonders schwer, auch in the long run. Ja? Also was erwarten wir natürlich von Schülerinnen, die dann von vornherein auch schon entweder ferngehalten werden, solche Technologien, sie zu verstehen und sie aber trotzdem natürlich im Privaten zu nutzen. Das, ne, bleibt ja nicht aus. Das ist ja genau. Diese Schizophrenie eigentlich auch. Aber wir machen uns Sorgen, dass diese Technologie Einzug hält an deutsche Schulen. Und ich glaube, wir müssen gezielt und sinnhaft die Schülerinnen, die Kinder auch an KI-Technologien heranführen. Und das ist ein gutes Werkzeug, richtig eingesetzt, die Bildungsqualität auch zu steigern und am Ende eben die Zukunftsfähigkeit auch der Gesellschaft zu gewährleisten.
Ja, was auch so schräg ist, wo die Generationen, die jetzt in der Schule sind, die sind so technikaffin,
ja.
Die wachsen mit einer Technologie auf, da können wir nur von träumen, ne? Wir kannten noch die Zeit davor und warum man die, also ich habe auch das Gefühl, dass man die bewusst versucht, davon fernzuhalten, aber ich glaube, dass man immer mehr feststellt, dass das Schulsystem so gar nicht mehr funktioniert, also irgendwas muss da passieren.
Springen wir mal kurz zum nächsten Thema, Regulierung kommen ja auch und German Angst, wir haben das alles gehabt und Sicherheit. Da komme ich zu einem anderen Thema, was auch in Deutschland relativ schwach meiner Meinung nach noch genutzt wird in Unternehmen. Das ist Cybersecurity. Ja, also so, das Thema Cybersecurity hört man. Ich habe das jetzt in den letzten Jahren, ich habe einige alte Kolleginnen, die jetzt irgendwelche Startups gegründet haben, beratend tätig sind etc. Aber die haben es auch super schwer, in die Unternehmen reinzukommen, weil erstens, keine Ahnung, hart gesagt, kein Geld dafür da ist. Ja, also die wollen das Geld nicht dafür ausgeben, müssen sparen nach Post-Covid und sind auch gar nicht, wollen gar nicht in diese IT-Sicherheit investieren. Ne? Und ich glaube, ihr hattet eine Umfrage gemacht, wo irgendwie knapp 50% der Unternehmen, die ihr befragt habt, gar keine Maßnahmen machen zur Rekrutierung dieser IT-Sicherheit und Cybersecurity. Und da denke ich mir so, ich meine, es geht ja einher, es ist ja super wichtig. Also wenn du einmal gehackt wirst, ja, sag ich mal, dann hast du vielleicht einen wirtschaftlichen Schaden, den du gar nicht mehr wieder wettwirst. Und das gehört, ist wieder dieses Grundverständnis, das ist all in all, dass man dieses komplett, ich glaube, ihr am meisten habt es ja letztendlich, habt ja so eine Vision, ein Bild der Zukunft der Digitalwirtschaft, ja. Und dieses Mindset muss, glaube ich, erstmal tief rein. Wir haben da, glaube ich, auch eine gewisse demografische Thematik bei den Unternehmern und Unternehmerinnen, ja. Um das zu schaffen, weil, ich übertreibe es jetzt auch mal, auch wieder frech, ein Unternehmer, der jetzt vielleicht in 10 Jahren in Rente geht, ja, der hat alles aufgebaut, hat seine Firma geleitet, hat ja bisher geklappt, ja, warum muss ich dann was ändern, das ist der Standardsatz, denkt gar nicht dran, was vielleicht nach seiner Abgang passieren könnte und dass die nächste Generation vielleicht auch eine gewisse andere Sache übernehmen wollen würde als altbackene Prozesse. Wie siehst du das Thema Cybersecurity in den Unternehmen?
Das ist, ich glaube, die Branche ist sich, und mit Branche meine ich ehrlich gesagt, die deutsche Wirtschaft ist sich einig und wir machen auch immer eine sogenannte Sicherheitsumfrage einmal im Jahr. 96% der Entscheider, die angesprochen werden, beurteilen die IT-Bedrohungslage als wachsend. Das heißt, es wird wahrgenommen, dass die digitalen Prozesse, auf die wir zunehmend auch versuchen eben zu bauen und die wir auch mehr in den Mittelpunkt stellen, gefährdet sind, angegriffen werden auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich sage mal, tendenziell, wir machen das ja jetzt auch gerade die Eco-Sicherheitsumfrage schon seit vielen Jahren, verbessert sich zum einen die Wahrnehmung, also dass man eben sensibilisierter wird, und es verbessert sich auch im Endeffekt, dass die Bereitschaft zu investieren, weil ich glaube, es setzt sich leider eben auch teilweise durch große Schmerzen die Erkenntnis durch, dass es teurer wird am Ende, die Probleme, die durch mangelnde Cybersecurity im Unternehmen stattfinden und zu bezahlen sind, deutlich teurer sind am Ende, wenn ich den Schaden habe, als wenn ich vorher investiere. Und trotzdem ist es eben so, dass, ja, 48,9% der Unternehmen fehlen Maßnahmen, um Fachkräfte im Bereich der IT-Sicherheit zu gewinnen. Das war ungefähr, glaube ich, die Umfrage, die du eben auch meintest, die wir jetzt auch nochmal neulich eben rausgeholt haben. Das ist ein Paradox. Aber wir haben die Hoffnung, und die geben wir auch nicht auf an dieser Stelle, dass es besser wird. Auch hier ist vielleicht das Thema Regulierung gar nicht so schlecht, in Anführungsstrichen. Wir haben nämlich europaweit jetzt mit der NIS-2-Regelung die Notwendigkeit, dass Cybersicherheit verstärkt in den Fokus gerät. Also diese NIS-2-Richtlinie, die jetzt im Herbst diesen Jahres in umgesetzt sein soll, eben auch betrifft knapp 30.000 Unternehmen mittlerweile. Und das ist nochmal ein mächtiger Schub. Aber natürlich ist es jetzt schon klar, dass aus genau den besagten Gründen diese Umsetzungsfristen, die momentan im Oktober da sind, natürlich eine immense Herausforderung für eine Branche ist, die bisher so ein bisschen zögerlich abwartend diesem Thema gegenübergestanden hat. Und auch, glaube ich, gerade hier ist es eben so, dass das kleine mittelständische Unternehmen Unterstützung brauchen. Erstmal, um festzustellen, bin ich betroffen von dieser neuen Gesetzeslage, weil 30.000 Unternehmen, da sind eine ganze Menge Unternehmen dabei, die bis dato sich wenig mit der Thematik eben beschäftigt hat. Und es gibt auch, Gott sei Dank, mittlerweile, das BSI hat hier einen kleinen Fragekatalog, einen kleinen Check gemacht, bin ich betroffen und nicht, damit man so ein Gefühl auch als Unternehmen bekommt. Aber dann eben auch das ganze Thema jetzt eben Umsetzungsfristen. Ich glaube, hier sollten wir flexibler an die Realitäten herangehen, weil sonst befürchte ich, ist irgendwann dann die einzige Konsequenz, dass man sagt, dann lassen wir das. Ne? Das geht so ein bisschen in die Richtung, die wir gerade beim Datenschutz hatten. Wenn wir jetzt auf einmal Regularien haben, die für Unternehmen, die noch nicht mal wissen, ob sie betroffen sind, in der Geschwindigkeit eher ein Risiko sind, im Sinne von, ich werde hier bestraft und ich muss dann irgendwelche Bußgelder bezahlen, Weiß ich nicht, ob das unserer digitalen Transformation, die ja, wie wir schon festgestellt haben, doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hinterherhängt, so förderlich ist.
Ja.
Es ist förderlich, auf jeden Fall das Thema IT-Sicherheit in den Fokus zu stellen und dass das notwendig ist. Das zeigen alle Zahlen, die wir haben. Und ja, wir versuchen auch pragmatisch, also als Verband jetzt wieder Hilfestellungen zu leisten. Einmal im Jahr machen wir die sogenannten Internet Security Days und die machen wir auch in diesem Jahr wieder. Wir werden auch hier versuchen, bei NIS viele Hilfestellungen zu geben im Sinne von, bin ich betroffen? Falls ja, was muss ich wie im Prozess und im Unternehmen verändern, damit ich compliant bin? Aber wir helfen auch, wir machen mit dem BSI zusammen eine Kooperation zum Thema sichere E-Mail. Denn es ist immer noch so ein banales, aber riesiges Einfallstor, wie IT-Sicherheit in Unternehmen und nicht nur Unternehmen, auch in der Verwaltung unterlaufen wird. Und es ist der Faktor Mensch und es ist das Thema E-Mail, weil das ist das große digitale Einfallstor. Und leider können wir dann auch die Themen künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit miteinander verheiraten. Mhm. Denn die Möglichkeiten, wie sogenannte Phishing-Mails mittlerweile gestaltet werden,
ja,
oder auch teilweise Videocalls mit generativer KI gefaked werden können, wie Stimmen geklont werden können, stellt ein immenses Herausforderungspotenzial für alle Mitarbeitenden und die Führungsriege dar. Hier so zu sensibilisieren, zu hinterfragen, dass man eben nicht auf alles, was auf einen einprasselt, sofort irgendwie mit einem Klick oder mit einem Ja oder mit einer Aktion reagiert, die im Zweifel dann eben Tür und Tor für größere Cyberattacken öffnet. Da schließt sich in der Tat nochmal der Kreis, was Bildung, Kompetenzaufbau, Sensibilisierung betrifft und eben auch, welche Potenziale künstliche Intelligenz im Negativen haben kann, aber auch im Positiven. Denn letztlich können wir auch nur durch diese Technologien, diese Fakes, die wiederum von Kriminellen genutzt werden, aufdecken. Ja, also es ist halt wirklich eine gegenseitige Aufrüstung notwendig. Und deswegen plädiere ich ja eben auch so sehr dafür, dass wir diese Technologie mehr nutzen, weil andere, die schaden wollen, die werden sie nutzen und werden sie als Werkzeug einsetzen. Das tun sie ja auch bereits.
Ja.
Und ich persönlich fände es nur fair, würde es sehr unterstützen, dass wir entsprechend die Technologien einsetzen, um auch sicherer zu werden und uns wehren zu können, in Anführungsstrichen, gegen solche Zugriffe. Das ist ja mein großes Plädoyer und meine große Hoffnung.
Genau, also ich würde auch sagen, wenn durch eigene Nutzung steigert man letztendlich das Verständnis, ja, und trotzdem heißt es do your own research, das ist schon sehr wichtig, also man sollte ja generell auch vor KI, ja, also als es alles angefangen hat mit sozialen Medien, lassen wir anfangen mit StudiVZ, ja, wo wir noch alle noch jünger waren oder was auch immer es alles gab, MySpace. Da gab es ja schon Sachen, die einfach reingeschrieben wurden und Menschen haben es geglaubt. Ja, also ganz wichtiges Beispiel, immer noch hochaktuell, was ich jedem sage, Wikipedia ist nicht immer zu trauen, weil jeder da alles reinschreiben kann, was er will. Ja, also und das ist ja schon so passiert und das wird mit KI noch schlimmer. Deswegen do your own research, gesunder Menschenverstand, mal vielleicht auch ein paar Sachen mehr hinterfragen. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es genug sichere Quellen, um einfach noch ein gewisses Verständnis und gesunden Menschenverstand zu nutzen und zu wissen, was ist richtig, was ist falsch. Und wie du sagst, wenn es immer was Neues gibt, nutzen es die Kriminellen als erstes, weil sie dann voraus sind. Ja? Wenn die Nicht-Kriminellen es einfach mal nutzen würden, würden sie wahrscheinlich auch eher ein Verständnis haben und erkennen und merken, was vielleicht hier schief läuft, ja. Also das mit den Mails fand ich auch lustig, weil wie lange gibt es schon E-Mails, ja?
Und, 40 Jahre, ja, genau. Und unser Ehrenpräsident hat die erste E-Mail in Deutschland erhalten.
Genau.
Und sich gerade jüngst erst wieder in einem Jubiläum dargestellt.
Genau. Und da muss man mir vorstellen, das ist immer noch das trojanische Pferd, ne? Was da irgendwie durchreitet in irgendein Unternehmen oder auch in private Rechner, ja? Also.
Ja. Ja, aber das ist das Thema, was du ja auch beschrieben hast gerade. Da hast du schon recht, ne? Also die Phishing-Mechanismen sind ja vergleichbar mit Mechanismen im Social-Media-Bereich. Wenn die Medienkompetenz dann des Betreffenden eben nicht genug ausgebildet ist, zu hinterfragen, Quellen zu vergleichen und auch Konsistenzen irgendwie der Logik irgendwie abzugleichen, dann haben wir ein Problem. Weil dann haben die anderen natürlich auf der anderen Seite, die manipulieren wollen, egal ob politisch oder in dem Fall jetzt wirtschaftskrimineller Natur, dann haben die natürlich leichtes Spiel. Und auch da wieder, wenn ich über digitale Kompetenzen an Schulen spreche, will ich nicht nur die Logik der Algorithmen und der Informatik dargestellt wird, sondern eben auch eine Medienkompetenz ermöglicht wird. Und gerade auch da wieder in den Bereichen ChatGPT, du hast Wikipedia gerade genannt, aber auch ChatGPT wird dir nur das sagen können, was du sozusagen an Input zur Verfügung stellst.
Richtig.
Da ist halt auch mal Mist dabei. Und das eine von dem anderen unterscheiden zu können, am Ende ist es eben auch eine Aufgabe des Menschen, sich nicht komplett von irgendwelchen technologischen Hinweisen führen und leiten zu lassen, sondern mit dem gesunden Menschenverstand auch für sich das rauszuziehen, was richtig und wichtig ist, und den Rest dann auch zu meiden. Und das sind Erfahrungen, die wir hoffentlich schneller sammeln als in den letzten Jahren, denn die Technologie entwickelt sich schnell und die Angebote werden immer breiter, und es wird Zeit, dass wir dieses System anpassen.
Du hast das Thema Algorithmus auch genannt. Also ich meine, man ist ja irgendwann in den sozialen Medien in einen Strudel geraten, wenn man sich nicht Diversifikation nutzt, also und auch sich mehrere Meinungen einholt, wenn man sich immer die gleiche Meinung einholt oder gleichen Sachen sich anschaut, ist man irgendwann in dem Algorithmus gefangen. Also das ist super wichtig, weil ansonsten, so funktionieren die Medien, verständlich, ist okay. Also irgendwie müssen die ja auch wirtschaften und einen Sinn wird es da geben. Aber der Mensch sollte auf jeden Fall dann nicht alles glauben und einfach mal auch, wie gesagt, andere Sachen sich anhören. Du hast gerade gesagt, Angebote werden immer mehr. Das ist ein super Schritt, dass ich in das nächste Thema gehe. Ich hatte dir vorhin schon gesagt, Internetwirtschaft, Internethandel, da ist gerade im E-Commerce-Bereich einiges los, ja. Stichwort Temu, ja. Temu kam an, ist bei uns angekommen. Ich habe es bisher noch gar nicht genutzt, ehrlich gesagt, da bin ich jetzt mal ehrlich, aber ich kenne sehr viele, die es genutzt haben, weil sie einfach das gleiche T-Shirt, was sie auf Amazon kaufen würden, keine Ahnung, also es kostet dort 15 Euro und es kostet dort 1,50 Euro. Temu hat jetzt auch was verändert, möchte natürlich auch aufpassen, dass sie nicht reguliert werden europäisch, ja, und haben letztendlich für Online-Händler dann jetzt geöffnet und wollen das jetzt natürlich anders machen, verstehe ich. Aber trotzdem hat das etwas bewirkt in der deutschen E-Commerce-Welt und viele fühlen sich bedroht, ja, und auch die europäische Wirtschaft fühlt sich, glaube ich, schon bedroht, kann man schon so sagen, wenn man mit den Leuten spricht. Was ist denn, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal ausgetauscht mit diversen Personen, du kennst die ja auch. Wie sieht man die, ich bin jetzt auch einfach mal ehrlich, die Gefahr, die dort auf einen zukommt, wie ist die Stimmung?
Ich glaube, man erkennt schon, dass sich mit den besagten Unternehmen auch Player am Markt breit machen, die sehr aktiv ihr Geschäftsmodell optimieren. Das ist jetzt ein Euphemismus, würde ich sagen, wenn es um Umsatzsteuerbetrug geht, der hier kein Kollateralschaden mehr ist, sondern man zunehmend erkennt, hier wird wirklich aktiv versucht, auch gegen die Zollbestimmungen vorzugehen und die Umsatzsteuer an diesen Stellen zu hintergehen mit ganz diversen unterschiedlichen Tricks, die dann auch irgendwann der Plattform angerechnet werden müssen und nicht mehr nur den einzelnen Händler, was ja sozusagen so ein bisschen die Dialektik momentan ist. Es gibt die Plattform und es gibt den Händler. Aber wenn man irgendwann merkt, dass da eine Art kongeniale Gemeinschaft besteht und die offensichtlich darin besteht, dass man versucht, den Markt einfach nur noch einseitig nutzen zu wollen, ohne allerdings das, was uns allen trotzdem eben in einer freien sozialen Marktwirtschaft wichtig ist, sich eben auch daran dann zu beteiligen, im Sinne von, dass man eben Steuern abführt, dann muss dagegen vorgegangen werden, ganz ehrlich. Und jetzt habe ich noch nicht mal den Teil adressiert von Urheberrechtsverletzungen oder von Plagiaten, die natürlich also da auch noch eine große Rolle mitspielen und wo man auch immer wieder merkt, wie schwierig teilweise die Reaktionsverläufe sind, wenn das auf diesen Plattformen erkannt, gemeldet wird, wie lange es da dauert und man auch dann irgendwann das Gefühl hat, wenn dasselbe Produkt unter einem leicht variierten Händlernamen dann eine Woche später wieder vor Ort ist. Also da an Zufälle oder Naivitäten zu glauben, ich denke, da sind wir leider an einem auch geopolitischen Punkt angekommen, wo das naiv wäre. Und insofern halte ich schon momentan die Sensibilisierung seitens der Regulierer hier für völlig richtig, zu gucken, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir ja auch haben, einfach unser Steuergesetz umsetzen oder eben, wenn wir spüren, dass hier weiter das so läuft, mit entsprechenden Konsequenzen gehandelt werden müssen. Aber auch hier wieder kommen wir nochmal zu einem Punkt. Der Kunde ist natürlich, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach auch angehalten, irgendwann zu verstehen, dass zum einen die Preise, die hier aufgerufen werden, und es wird ja hauptsächlich über eine Art von Preisdumping hier die Masse generiert, dass das nicht sein kann. So, dass teilweise die Qualität, die man erwartet, mit diesem Preis nicht umgesetzt werden kann. Und jetzt den ökologischen Faktor schon mal ganz außen vor gelassen, ob das wirklich eben auch alles so sinnvoll ist, um für die 2,50 Euro die großen Containerschiffe dieser Welt immer weiter zu aktivieren mit den entsprechenden Footprints. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich selber habe auch so wie du, und ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt, mich da irgendwelchen Verlockungen bisher nicht hingegeben. Auch meine Kinder sehen das eben aus besagten Gründen, auch was ökologischen Footprint betrifft, sehr kritisch. Und ich kann da auch nur zustimmen und würde mir wünschen, dass auch die Verbraucherinnen an dieser Stelle so ein bisschen wacher würden und von den Marketingversprechungen abgesehen mal ein bisschen hinschauen und auch da wieder den normalen Menschenverstand aktivieren und sagen, kann das eigentlich sein? Will ich das? Was befördere ich damit eigentlich? Und ich meine, spätestens dann kommen ja irgendwann die ganzen Probleme auch, was Retouren wieder betrifft und so weiter, wo man irgendwie spürt, richtig rund war das jetzt nicht. Aber gut, dann denken sich wieder viele, habe ich so viel gespart, auch egal, schmeiße ich es weg. Aber bitte, ich möchte nicht, dass wir diesen letzten Spin des kapitalistischen Marktes mit China an dieser Stelle dann so auswringen, weil ich glaube nicht, dass wir da gesellschaftlich auch nur auch irgendeinen Vorteil am Ende von haben.
Stimme ich zu. Also ich bin auch der Meinung, da muss man echt aufpassen. Da ist auch Aufklärung, glaube ich, nötig mal wieder. Also da muss man einfach sagen. Und klar, sie versuchen gerade durch das Öffnen an klassische Online-Händler und Händlerinnen das alles zu übergehen und diese Regularien entgegenzuwirken und zu sagen, hey, wir sind offen für ein neues Geschäftsmodell, damit wir in Europa und auch in den Ländern Europa Fuß fassen können. Ob das klappt, wahrscheinlich wird es auch klappen am Ende, ja. Also muss man sagen, es wird am Ende dann vielleicht die Konkurrenz sein zum großen Amazon. Wobei auch bei Amazon nicht alles toll läuft, super läuft, muss man auch dazu sagen, ja, einfach mal. Aber grundsätzlich sollte man schauen, dass man natürlich auch bedacht und bewusst einkauft, wie es auch bei Lebensmitteln der Fall sein sollte. Ja,
genau. Aber dieses Thema Umsatzsteuer, da muss man schon sagen, China eine Alleinstellungsmerkmal, ehrlich gesagt, in Anspruch. Denn die Probleme in dieser Form gibt es mit anderen Plattformbetreibern anderer Kontinente so nicht. Und das war das, was ich eben auch eingangs gesagt habe. Gerade in diesem Punkt, Einfuhrumsatzsteuer etc. pp. Also da glaube ich auch an keine Zufälle mehr, es ist Teil des Geschäftsmodells. Und deswegen, ich glaube, das würde ich ganz gerne immer so ein bisschen in der Gesamtheit auch betrachten. Klar, also Sensibilisierung der Verbraucherinnen, Abwägung sozusagen der ökologischen Footprints, aber hin auch wirklich zum gesamtwirtschaftlichen Betrachten, dass hier Unternehmen sind, die auch wirklich klare Rechtsverstöße praktizieren. Und wenn man sich da so die Praktiken anschaut, dann ist das schon auch Teil eben des Geschäftsmodells. Und das gilt es an der Stelle ganz klar. Und das versucht ja jetzt auch, glaube ich, die Bundesregierung bzw. das Wirtschaftsministerium hat da ein paar Ideen jetzt schon mal reingebracht, dem entgegenzuwirken. Und muss ich an der Stelle sagen, so hier unterstütze ich auch mal ein bisschen Stringenz.
Ich habe ja schon immer bei dir neugierig nachgefragt, ob es Themen gibt, die du gerne mal ansprechen möchtest, die wir vielleicht in der Öffentlichkeit als Normalmenschen nicht so mitbekommen, die du vielleicht mitbekommst. Vielleicht kannst du mal ein bisschen, wenn du kannst, aus dem Nähkästchen plaudern, was uns vielleicht in 25 erwarten könnte, wie die Entwicklung der Internetwirtschaft, der Digitalwirtschaft in Deutschland. Vielleicht gibt es neben KI, Cybersecurity etc. Themen, die vielleicht, worauf wir gespannt schauen könnten.
Ja, gespannt schauen. Haben wir rückblickend ja jetzt mit der letzten EU-Kommission eine ganze Legislaturperiode über schon stattfinden lassen. Nicht nur zuschauen, wir waren auch aktiv eben dabei in Sachen DSA, also das heißt und DMA. Das waren die beiden großen europäischen Regulierungsvorhaben in Sachen digitale Dienste und digitale Märkte. Das hat wahnsinnig viel Kraft gekostet, hier den einigermaßen richtigen Mittelweg zu finden zwischen Regulierung und wirtschaftlicher Freiheit. Auf der europäischen Ebene ist das jetzt abgeschlossen und jetzt steht eben die Umsetzung in den Mitgliedstaaten diesbezüglich an. Ich habe beim DSA das große Glück, eben auch in den Beirat der Digitalen Dienstegesetzes der Bundesnetzagentur berufen worden zu sein. Das heißt, bin live und in Farbe als eine der drei Wirtschaftsvertreterinnen dabei und versuche eben jetzt in der anstehenden Umsetzungsphase mit Rat und Tat auch zu zeigen, wo haben Unternehmen Orientierungsbedarf, wo gibt es Irritationen. Ich bin froh, dass es diesen Beirat gibt, dass es also die Möglichkeit eben auch gibt, einen Rückkanal in der nationalen Umsetzung stattfinden zu lassen. Hoffe, dass wir dann auch wirklich Gehör finden mit den Punkten, die wir als neuralgisch empfinden. Aber worauf ich eigentlich dabei hinaus will, ist, diese großen europäischen Regulierungsvorhaben, DSA, DMA, AI Act, stehen jetzt alle an, national umgesetzt zu werden. Und das ist eine Mammutaufgabe. Wir sprachen vorhin über ein paar Beispiele, die jetzt eben anstehen und wo sich erstmal vieles finden muss, wie es miteinander interagiert, um am Ende einen kohärenten Rechtsrahmen darstellen zu können für Unternehmen. Und wir wünschen uns ehrlich gesagt ein bisschen Atempause, dass wir wirklich jetzt einfach auch mal es schaffen, neben diesen großen Vorhaben in die Umsetzung zu gehen und zu schauen, wenn diese Umsetzung jetzt stattfindet, was hat das eigentlich für eine Wirkung? Und ist es das, was damit intendiert war, oder haben wir auf einmal möglicherweise hier Probleme geschaffen, die wir so gar nicht bedacht haben? Und ich glaube, es ist wirklich auch der nächsten europäischen Kommission anzuraten, hier nicht weiter den nächsten großen Abwehrschlachtkampf über Verordnungen umzusetzen, während wir es noch nicht mal geschafft haben, national die letzte Legislaturperiode aufzuarbeiten, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen.
Du hast schon die Legislaturperiode genannt. Ich habe auch gesagt, du hast auch schon genannt, dass ihr jetzt die Zeit braucht, das zu machen auf nationaler Ebene, und dann kommt auf einmal eine Wahl.
Dann kommt auf einmal eine Wahl. Die Bundestagswahl steht eben an. Und ich habe ja auch schon berichtet, dass ich beispielsweise als Mitglied im Beirat der Digitalstrategie der Bundesregierung viele Projekte begleiten durfte und dabei eben auch so einen Blick unter die Motorhaube werfen konnte und festgestellt habe, dass es viele wirklich motivierte Mitarbeitende und Beamte gibt in den Ministerien, die wirklich auch verstanden haben und die wollen, die aber oft an Strukturen scheitern, die so gewachsen sind, die so hierarchisch sind, die so bürokratisch sind, dass eben das positive Ansinnen und der eigentliche Gedanke oftmals in diesen Mühlen nur schwer wieder am Ende, wenn es denn überhaupt noch mal danach das Licht der Welt erblickt, noch erkennbar sind in der eigentlichen Intention. Das ist bedauerlich und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir das, was wir jetzt als Digitalministerium bezeichnen, in einer kommenden Legislaturperiode wirklich mit Kompetenzen und Budget ausgestattet bekämen. Das haben wir nämlich bis heute nicht. Das ist eher ein zusammenbringendes Ministerium, was die Kakophonie der einzelnen ministerialen Vorhaben versucht, ein bisschen zu koordinieren. Aber auch selbst in dieser Koordination bedarf es meiner Meinung nach mehr Stringenz in der nächsten Legislaturperiode. Dazu stehen wir. Aber sind wir ehrlich, welche Rolle wird im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir gerade so überall mitbekommen? Ich befürchte, eine nicht so hohe, wie sie eigentlich sein müsste. Dem werden wir gegenüber immer wieder auftreten und versuchen zu erklären, dass das das Mittel der Wahl ist, um auch, ich sag mal, Demokratiedefizite oder wahrgenommene Staatsversagen vielleicht sogar irgendwie in Teilen der Bevölkerung entgegenzuwirken. Also schauen wir uns die Verwaltung an. Wir hatten vorhin das Thema Fachkräftemangel, und schauen wir uns die Potenziale an, die durch Digitalisierung in Verwaltungsprozessen vorhanden sind. Das stärkt das Staatsverständnis, das Demokratieverständnis, wenn man spürt, der Staat ist wieder handlungsfähig, er kann schneller reagieren, ich muss nicht irgendwie monatelang auf einen Termin in den Amtsstuben warten, um dann irgendwie mit dem Dokument XY wieder nach Hause geschickt zu werden. Und das wünschte ich mir, dass da mehr Priorisierung stattfinden wird. Wir bringen uns dazu ein, aber wie gesagt, ich sehe eben hier gewisse Herausforderungen. Ja, und grundsätzlich ist es schon eine Richtungsentscheidung. Wenn ein Standort wie Deutschland, der, darüber sprachen wir auch gerade, was die Ausbildung von den Gestaltern der digitalen Zukunft betrifft, im Nachteil ist, brauchen wir Fachkräfte aus dem Ausland. Und ein Standort, der mit zunehmend in einigen Ländern, Bundesländern jetzt mit 30% einer nationalistisch und erwiesen rechtsextremen Partei geführt wird, ist das kein Bewerbungsschreiben, um internationale Fachkräfte an diesen Standort zu bekommen. Das können wir uns nicht leisten. Und wenn ich mir anschaue, was diese Parteien, die mit teilweise 30% in die Landtage gewählt wurden, auch wirtschaftlich in ihren Programmen fordern, ja, ein Austritt aus der EU oder Ähnliches, dann kann man nur sagen, also Wirtschaftskompetenz ist das nicht. Das ist gefährlich für diesen Standort auf ganz vielen Ebenen. Das ist gefährlich natürlich auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ich wünschte mir auch da, dass wir, ich sag mal, politisch ein bisschen mit breiterem Rücken diesen Wahlkampf erleben und einfach Parteien, die aus der demokratischen Mitte kommen, einfach sagen, und dafür stehen wir. Und das ist auch gut so, dass wir nicht allem hinterherrennen, was diese populistischen Parteien, die momentan von links und von rechts kommen, hier versuchen, an diesem Standort schlecht zu reden. Es gibt viele Herausforderungen, auf jeden Fall.
Aber wir sind
in Deutschland auf einem Niveau, wo wir sagen können, lasst uns drauf ausbauen, lasst uns zukunftsfähig werden. Wir müssen das hier nicht kleinreden, wir müssen es nicht kaputt reden und dann Populisten an die Hand geben, die es wirklich kaputt machen. Denn das ist das, was ich aus dem Programm herauslese. Und das wird uns mit Sicherheit im nächsten Jahr auch stark beschäftigen, dass wir diesen großen gesellschaftlichen Wurf hinbekommen und dass wir aber eben auch sehen, dass Digitalisierung dabei eine Rolle spielen kann, und zwar eine sehr positive.
Da sind wir am Ende auch noch politisch geworden hier. Aber schöne Worte hast du auch richtig benannt. Ich meine, die Meinungen vertreten wir, glaube ich, hier alle. Und ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Ich wohne in Berlin. Da kann ich auf jeden Fall davon behaupten, dass es noch so ist, wie es sein kann. Ja, woanders sein kann. Und dann werden wir mal schauen, wo es uns hintreibt. Und wir werden uns auf jeden Fall wiederhören. Und dann werden wir, glaube ich, auch darüber sprechen, was sich bis dorthin wieder getan hat. Mir wäre es sehr persönlich sehr interessiert, wäre ich beim Thema Beirat, was da noch passiert ist, ja. Also nach einer Weile, nachdem ihr euch auch konstituiert habt, etc. Und ja, aber ansonsten, Alex, kann ich nur sagen, danke für deine Zeit, danke für die Einblicke, danke für deine Meinung aus erster Hand. Du kannst nur davon sprechen, was du selber erlebt hast. Und das finde ich total toll und immer interessant. Und danke für deine Zeit, die du genommen hast, und uns hier einfach mal Frage und Antwort zu stellen.
War wieder sehr spannend. Vielen Dank.
Finde ich auch. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war's mal wieder. Und das war unsere Staffel Thanks for Shopping. Wir gehen jetzt in eine Pause. Wir werden bestimmt bald mal wieder zurückkommen. Das werdet ihr dann miterleben. Und dann bis dahin wünsche ich euch noch schönes Hören. Bleibt gesund. Es bleibt spannend im Onlinehandel. Und falls ihr euch melden wollt, wisst ihr die üblichen Kanäle, und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.